Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung von unserer Seite. Es soll heute im Bereich der Laboratoriumsmedizin um das Thema Nieren- und Urindiagnostik halt gehen. Ich möchte Ihnen halt vorstellen, welche Parameter man sowohl im Blut wie im Urin halt misst, um festzustellen, dass eine Niereninsuffizienz vorliegt und wie die sich entwickelt. Ich möchte Ihnen aufzeigen, ja, wie man diese Parameter einsetzt und welche Möglichkeiten und Grenzen damit verbunden sind. Ich habe das Ganze so gegliedert, dass wir zunächst über Parameter sprechen wollen, die darauf basieren, dass man reine Blutuntersuchungen halt macht, dass man dem Patienten also Blut entnimmt und Untersuchungen durchführt. Die Klassiker dazu wären die Untersuchung von Harnstoff und Kreatinin, die seit vielen, vielen Jahren verwendet werden. Und in der jüngsten Zeit kommt ein Parameter dazu, den Sie vielleicht noch nicht ganz so gut kennen, das ist das Cystatin C, der bestimmte Vorteile halt hat. Das Ganze wären hier Parameter, die Funktionsuntersuchungen der Niere, der Glomeruli quasi darstellen, wo man halt mit eruiert, wie es mit der glomerulären Filtrationsrate aussieht. Und diese Parameter haben halt zunächst mal keine differenzialdiagnostische Bedeutung, sehr wohl allerdings dann eine Reihe von Parametern, die man im Blut bestimmen kann, immunologische Parameter, das Antistreptolysin und auch verschiedene Komplementfaktoren. Und dann möchte ich mit Ihnen besprechen, wie man das Ganze eskalieren kann. Die oben genannten Untersuchungen aus dem Blut sind halt limitiert von ihrer Aussagekraft. Die haben größere diagnostische Lücken im Hintergrund. Und wenn man es dann besser machen will, mit mehr Aufwand, indem man Blut und Urin abnimmt, kann man verschiedene Clearance-Untersuchungen halt durchführen. Und letztendlich werden wir dann gezielt kurz hier über reine Urinuntersuchungen halt sprechen. Das ist einerseits geht es dann darum, den tubulären Apparat halt einzuschätzen und des Weiteren zu gucken, wie verfährt man, wenn man bei einer Proteinurie aufklären möchte, welche Art von Proteinurie das ist, ob es eine selektive, unselektive ist und wie die verläuft. Gut, zunächst mal ist es so, dass ganz häufig von Seiten der Ärzte Funktionsuntersuchungen gemacht werden zum Screening. Sie haben einen Patienten vor sich und wollen zunächst mal gucken, ist der gut aufgestellt oder gibt es bei dem einen oder anderen Organ halt Probleme. Und was die Niere angeht, da wird typischerweise der Harnstoff und noch viel lieber das Kreatinin halt verwandt. Jetzt ist es so, dass wenn dann da negative Befunde bei herauskommen, vielfach man über die Niere hinweg guckt und nicht denkt, dass da was Arges im Hintergrund sein könnte. Das ist allerdings falsch, muss man ganz klar sagen, wird ganz häufig falsch gemacht. Beide Parameter haben eine wesentliche diagnostische Lücke, um es vorwegzugreifen. Der Harnstoff reagiert erst, wenn 75% der Nierenfunktion, der glomerulären Filtration eingeschränkt ist und das der Kreatinin auch erst, wenn 50% halt eingeschränkt sind. Gut, also mit anderen Worten sind zwar Screening-Werkzeuge, aber wenn negative Befunde vorliegen, die Werte immer eher innerhalb des Referenzbereiches sind, ist das kein Anlass zu sagen, da kann an diesem Organ der Niere nichts sein. Sehr wohl umgekehrt, wenn Sie feststellen, dass da Auffälligkeiten beim Harnstoff, aber viel häufiger beim Kreatinin sind, dann müssen Sie sich unbedingt um diese Patienten halt kümmern, weil das ist dann meistens schon weit fortgeschritten. Gut, also einerseits zum Screening werden diese Parameter gerne herangezogen. Des Weiteren ist es dann so, dass die Parameter Harnstoff und Kreatinin dazu dienen, festzustellen, wenn jemand eine Niereninsuffizienz hat und das wird konservativ therapiert, wie das Ganze so verläuft, ob es auf Therapie einigermaßen anspricht oder nicht. Und bei Dialysepatienten, gerade am Kreatinin, macht man fest, wann ist die Indikation da, dass man halt dialysieren muss, wie hochfrequent und wie intensiv auch. Und des Weiteren müssen Sie wissen, dass die Niere halt sehr empfindlich auf eine Reihe von Medikamenten halt reagiert und wenn Sie Vorschädigungen mit diesen Parametern angezeigt bekommen, dann sollten Sie also sehr zurückhaltend sein, bestimmte Medikamente zu geben. Allen voran sind es eine Reihe von Analgetika. Sehr bekannt geworden ist das Beispiel Phenacetin. Phenacetin-Niere macht also einen tubulären Schaden ganz, ganz häufig bei den Betroffenen. Oder auch Antibiotika, die Aminoglykoside sind besonders gefürchtet, machen einerseits halt Schädigungen am Tubulusapparat, aber auch am Innenohr auf der anderen Seite. Zytostatika zählen ebenfalls dazu. Und wann immer Sie aufgezeigt bekommen, dass ein Patient mit der Niere schlecht unterwegs ist, dann sollten Sie diese stark auf die Niere toxisch wirkenden Substanzen vermeiden oder zumindest die Dosierung halt reduzieren. Dann ist es des Weiteren so, dass viele Medikamente halt über die Niere ausgeschieden werden. Das sind zunächst mal diejenigen, die hydrophil sind, also wasserlöslich, aber auch solche, die fettlöslich zunächst sind, werden halt verstoffwechselt im Körper, wasserlöslich gemacht und die werden dann auch über die Niere ausgeschieden. Und wenn sie halt Einschränkungen der GFR haben, dann ist da Rücksicht drauf zu nehmen, dann müssen sie also dementsprechend die Dosierung halt adjustieren. Und um ein typisches Beispiel Ihnen mal ganz kurz aufzuzeigen, das wäre beispielsweise bei Herzinsuffizienz die Digitalisgabe. Da ist es so, dass gerade das Digoxin halt einen sehr engen toxischen Bereich, therapeutischen Bereich nur halt hat. Und viele Patienten sind in der Vergangenheit, gerade dann, wenn sie Niereninsuffizienz gewesen sind, geschädigt worden durch Überdosierung. Und da ist man typischerweise in der Vergangenheit so vorgegangen, dass man sehr vorsichtig dosiert hat. Hausärzte wussten das, in Beipackzetteln standen verschiedene Informationen. Und dann hat man von Tag zu Tag versucht aufzusättigen, bis halt die Klinik sich reduziert hat, Herzrhythmusstörung, Herzinsuffizienzzeichen. Aber vor allen Dingen hat man darauf geachtet, ob die Patienten darüber berichtet haben und hat sie auch dafür sensibilisiert, ob sie Farben gesehen haben. Also wenn sie die Umwelt so unter einem leicht gelblich rosaroten Schleier gesehen haben, dann war das der Punkt, wo man sagen konnte, das ist jetzt die kritische Grenze, die erreicht ist und hat dann typischerweise um 20-30% die Dosierung zurückgenommen und sie so aus dem Gefährdungsbereich gebracht. Und trotzdem, ich habe das selber noch kennengelernt vor 20, 30 Jahren, dass so vorgegangen ist, kommt es immer wieder natürlich zu Komplikationen. Und heute macht man das anders, indem man halt Laborwerte, wie das Kreatinin dazu verwenden kann, mit Hilfe von Computerprogrammen, die man nicht unbedingt auf dem Rechner selber installieren muss, sondern die man auch im Internet findet, kann man sich das dann ganz penibel ausrechnen lassen, wie die Adjustage der Medikation vorzunehmen ist. Und da können Sie beispielsweise auf die recht gut gepflegte Seite der Universität Heidelberg gehen, unter dieser Internetadresse dosing.de, würden Sie dann darauf stoßen, die ist von Pharmakologen hart veröffentlicht, wie bei verschiedenen Medikamenten die Dosierung anzupassen ist. Und wenn Sie hier draufklicken, Dosierung bei Niereninsuffizienz, dann finden Sie da quasi alle Medikamente, die Sie in Deutschland halt erwerben können, zunächst mal gelistet. Und ich habe dann für Sie das mal rausgegriffen, für das Digoxin zunächst mal. Da wird dann darüber berichtet, wenn Sie das Digoxin sich dafür interessieren, bei Niereninsuffizienz, wie das zu dosieren ist. Mit ein paar Eckdaten werden Sie versorgt. Extrarenal wird das zunächst mal mit dem Faktor 0,3 ausgeschieden, also über die Leber und die Galle, aber mit anderen Worten zu 70% halt über die Niere. Und die Halbwertszeit beim Nierengesunden wäre zunächst mal beim Digoxin 36 Stunden. Und dann gehen Sie hin und nehmen Ihren individuellen Patienten. Und ich habe hier mal einen definiert, dass er beispielsweise das Alter von 50 Jahren haben sollte und ein Gewicht von 70 Kilogramm. Und dass es ein Mann ist, wird reflektiert dadurch, dass dieser Faktor 1,1 gesetzt werden kann. Und dann müssen Sie einzeln allein einen Messwert halt haben, nämlich die Bestimmung von Kreatinin im Blut. Und ich habe das hier mal angegeben. Sie wissen, der Referenzwert für Serum Kreatinin ist 1,1 Milligramm pro Deziliter. 2 habe ich ihn also gesetzt bei einem ersten Patient und im Vergleich auf 4 bei einem mehr niereninsuffizienten zweiten Patient. Und dann wird Ihnen zunächst mal dargestellt, dass die Kreatinin-Schätzclearance, ja, die normale Clearance beim Mann wäre so 110 bis 120 Milliliter pro Minute, die ist reduziert jetzt auf nur noch 44 Milliliter pro Minute, beziehungsweise bei unserem zweiten Patienten auf 22. Das übersetzt sich dann darauf, dass die konkrete Ausscheidungskapazität des ersten Patienten von 100% auf 61% reduziert ist. Beim zweiten wäre die reduziert auf 45. Und umgekehrt gesagt, wir hatten eben die Eliminationshalbwertszeit 36 Stunden. Hier sehen Sie jetzt, dass sie bei knapp 60 Stunden beim ersten Patienten dann schon liegt, also verlängert ist und deutlich mehr noch verlängert bei fast 80 Stunden beim zweiten Patienten. Und letztendlich wird Ihnen aber ganz konkret aufgezeigt, wie Sie jetzt mit der Dosisoptimierung verfahren sollten. Sie sehen jetzt, dass die Erhaltungsdosis zu reduzieren ist von 100% auf 61%. Das heißt, entweder Sie greifen zu kleineren Tablettengrößen, aber die sind nicht alle am Markt verfügbar. Und Sie können auch Tabletten in vielen Fällen nicht einfach so durchtrennen, weil das würde die Galenik dann beeinflussen. Dann müssen Sie halt auf das Dosierungsintervall halt ausweichen. Das wäre jetzt von 1,0 auf 1,6 hochzusetzen oder im zweiten Fall auf das 2,2-fache. Und in der Praxis können Sie dann so verfahren, wenn Sie nicht mit den Tablettengrößen halt klarkommen, dass Sie auch ausweichen können auf die Zeit oder aber mit dem Dreisatz haben Sie auch ganz einfach errechnet bei den am Markt verfügbaren Medikamentengrößen, wie Sie dann mit der Größe und der Zeit am besten jonglieren. So kann man das heute machen, um besser halt zurechtzukommen. Gut, und dass trotzdem hin und wieder noch was schief läuft, das habe ich mal in der Schweiz erfahren. Da habe ich in einem Krankenhaus gearbeitet, in einem deutschsprachigen, und eine junge französische Schwester hatte da in der ersten Woche angefangen. Und wir hatten bei einer Patientin, die so unter 50 Kilogramm schwer war, mit schwerer Herzinsuffizienz, Digitalis verordnet, nur eine halbe morgens, mittags, abends und zur Nacht keine. Aber dummerweise hat sie das falsch verstanden. Sie hatte montags angefangen auf der Station, hat dann bis Freitag das durchgezogen, hat morgens eine Tablette gegeben, mittags zwei, abends und zur Nacht keine. Und wenn Sie sich das genauer angucken, sehen Sie, das ist die sechsfache Dosis. Und am Freitag sah es dann zappenduster aus. Die Patientin ist Gott sei Dank nicht verstorben, aber sie hat unheimlich erbrochen gehabt. Sie hatte Farben des ganzen Regenbogens quasi gesehen. Sie war dann kollabiert. Und dadurch, dass wir es abgesetzt haben, ist das nochmal blander ausgegangen. Und wir haben auch darauf verzichtet, aus rechtlichen Gründen da mal einen Blutspiegel zu bestimmen. Das wäre sicherlich nicht gut gewesen, das Ganze noch zu dokumentieren. Gut, und weil sowas immer mal passieren kann, beispielsweise, es kann auch immer im einfachsten Fall sein, dass die Pharmakokinetik verändert ist, weil jemand Durchfälle und Ähnliches hat, sollten Sie immer daran denken, dass man im Hintergrund, im Blut, viele Medikamente auch ganz einfach bestimmen kann. Gut, dann fangen wir an zu sprechen über den Harnstoff. Der ist halt leider Gottes nicht ganz einfach reproduzierbar einzusetzen. Das liegt daran, dass er durch verschiedenste Imponderabilien halt beeinflusst ist. Wenn jemand viel Proteine zu sich nimmt oder Katabol unterwegs ist, weil er Fieber hat oder weil er bei der Neoplasie kachektisch vielleicht ist oder weil der Patient hungert, dann ist er also sehr, sehr variabel und lässt sich dann schlecht standardisieren und auch beurteilen. Und der nächste Punkt ist, dass dieser Parameter einerseits glomerulär filtriert wird, andererseits wird er sezerniert, auch über den Tubulusapparat, aber drittens wird er sehr variabel halt rückresorbiert im Tubulusapparat. Wenn jemand normal viel trinkt, so 1,5 bis 2 Liter, dann haben wir Verhältnisse, wo wir eine gute Perfusion des Tubulusapparates haben, wo der Primärhahn dann also kaum Zeit hat, rückresorbiert zu werden, und dementsprechend akkumuliert dieser Harnstoff unter diesen Bedingungen nicht. Haben wir jemanden jedoch, der stark durstet im einfachsten Fall, dann haben wir einen Primärhahn, der nur langsam fließt durch den Tubulusapparat, viel Kontaktzeit, und dann wird das ganz wesentlich zurückresorbiert und wir haben deswegen dann unter diesen Bedingungen eine sehr starke Akkumulation des Harnstoffs. Das spielt jetzt zunächst mal beim Dursten keine besondere Rolle, aber weil der Harnstoff eigentlich ein Parameter ist, den die Kliniker nicht so sehr schätzen, will ich Ihnen trotzdem zwei Indikationen mal aufzeigen, wo der deutlich besser funktioniert als das Kreatinin. Und das wäre beispielsweise bei einer Niereninsuffizienz, bei einem akuten Nierenversagen. Ja, da haben wir also eine Oliguria bzw. überhaupt keine Ausscheidung, eine Anurie halt. Und dann ist es so, halt, dass eine sehr, sehr starke Antidiurese vorliegt. Harnstoff wird enorm akkumulieren. Und das wird Ihnen besonders empfindlich, frühzeitig und auch gut für die Verlaufskontrolle angezeigt durch den Harnstoff. Und eine ähnliche Situation haben wir bei der Nierentransplantation. Bei Abstoßungen ist das Immunsystem aktiv, es kommt zu Entzündungen, Schwellungen und die Perfusion ist halt eingeschränkt. Und dann haben wir auch wieder eine sehr starke Antidiurese und der Harnstoff akkumuliert sehr stark. Und deswegen geht man nach Nierentransplantationen hin in den ersten 3 bis 4 Wochen, zumindest wenn die Patienten stationär sind, und guckt sich vor allen Dingen neben dem Kreatinin den Harnstoff an, denn der Harnstoff wird Ihnen besonders früh, deutlich früher als das Kreatinin, anzeigen, dass da Abstoßungen unterwegs sind. Das heißt, es gibt für die meisten Parameter immer so ein paar Spezialindikationen, wo die dann doch zu präferieren sind. Gut, hier merken Sie sich das, GFR-Einschränkung erst dann, wenn 3/4 der Niere, also wenn 75% der Nieren kaputt sind, dann reagiert dieser Parameter, also überhaupt kein Parameter, der Ihnen empfindlich frühzeitig was anzeigen kann. Wie es im Labor bestimmt wird, spielt keine weitere große Rolle für Sie. Dann der so häufig verwendete klinische Parameter, das Kreatinin. Was kann man dazu sagen? Er ist einerseits abhängig von der Muskelmasse. Das heißt mit anderen Worten, wenn jemand sehr viel Muskeln hat, wie im Extremfall ein Bodybuilder, dann haben wir sehr hohe Werte zu erwarten. Und andersherum, wenn jemand halt einen leptosomen Körperbau hat, wenig Muskelmasse, kleine Kinder, ältere Patienten oder auch weiblichen, dem weiblichen Geschlecht angehört, dann haben wir da relativ niedrige Werte zunächst mal im Blut zu erwarten. Und das ist dann einfach die Gefahr, dass sie relativ spät erst auf schlechte Entwicklungen hingewiesen werden. Da wird also leicht mal was übersehen. Und hier sehen Sie, wie zu Zeiten der Kindheit, der Adoleszenz, das dann bis 18 Jahre etwa sich auf Werte einstellt, wie man die beim Erwachsenen dann findet. Und des Weiteren muss man dann sagen, ab 30 Jahre wird die GFR dann abnehmen. Und das wäre zunächst mal zu beobachten. Die diagnostische Lücke, die dieser Parameter hat, ist leider so, dass man sagen muss, der reagiert erst, wenn die GFR um 50% eingeschränkt ist. Da kämen sie also schlagartig hin, wenn sie beispielsweise eine Lebendnierenspende durchführen würden, der Patient also eine Niere schlagartig oder der Empfänger die verliert. Dann ist es so, dass man weiß, dass diese diagnostische Lücke fürs klinische Management eigentlich inakzeptabel ist. Und um die dann auszuschließen, kann man Clearance-Untersuchungen machen. Dazu müsste man aber Blut und Urin abnehmen. Das ist sehr aufwendig und auch da gibt es in der Durchführung immer wieder Probleme. Und dann hat man sich überlegt, Wissenschaftler und Mathematiker, ob man nicht aus den Bestimmungen im Blut mehr Informationen rauszieht, wenn man bestimmte Berechnungen vornimmt. Und das führt zu den sogenannten Schätz-Clearance-Berechnungen. Da sind es zunächst mal die Autoren Cockcroft und Gold gewesen, die da mathematisch dran rumgefummelt haben und Algorithmen entwickelt haben. Diese Formel ist universell einsetzbar, das heißt sowohl wenn Niereninsuffizienz besteht oder aber auch wenn es noch keine hat vorliegt. Und neben dem Werten des Serumkreatinin im Blut, die halt benötigt werden und mit einer bestimmten Mathematik verrechnet werden, fließt dann das Alter, das Geschlecht und auch das Gewicht dieser Patienten in diese Formeln halt ein. Und dann sind andere Experten hingegangen und haben über die Zeit hinweg gesagt, bei bestimmten Fragestellungen kann es da nicht optimierte Formeln geben. Und eine, die dann besonders gut geeignet ist, bei Patienten verwendet zu werden, die eine eingeschränkte Nierenfunktion haben, wo es also wirklich auch drauf ankommt, da hat sich vor allen Dingen die sogenannte MDRD-Formel halt durchgesetzt. Das fußt auf einer Multicenter-Studie, die zunächst mal angesprochen wurde als Modification of Diet and Renal Disease, also MDRD heißt diese Formel und die funktioniert jetzt besonders gut bei Patienten, die eine Niereninsuffizienz haben. Und die eignet sich dann gut dazu, die Medikamente beispielsweise gut zu adjustieren. Und neben dem Serumkreatinin fließt jetzt das Alter, das Geschlecht und auch die Rasse ein. Und hier an diesem Klinikum, wenn wir im Blut Kreatininbestimmungen machen und wissen zumindest, dass es sich um nephrologische Stationen und Intensivstationen handelt, da ist abgesprochen, dass wir im Hintergrund über unsere IT, weil wir haben ja die Stammdaten des Patienten, wissen, wie alt er ist und welches Geschlecht er hat, wird dann automatisch immer sofort berechnet, wie die Ergebnisse mittels der MDRD-Formel halt aussehen. Wir gehen dann immer davon aus, dass es von der Ethnik her Kaukasier sind. Das heißt, wenn in Ausnahmefällen erstmal Asiaten oder Afrikaner sind, die hier behandelt werden, dann muss man auf der Station halt ein bisschen nachrechnen. Aber auf diese Art und Weise haben wir unmittelbar auf den Laborbefunden diese Ergebnisse. Und andererseits geht es darum, bei der Fragestellung, wenn Niereninsuffizienzen noch nicht bekannt sind, kann man dann optimal diese Werte, die man im Blut bestimmt hat, verrechnen. Und da greift besonders gut die sogenannte CKD-Formel, die ist halt optimiert auf Patienten, die noch eine gute GFR halt haben. Und da sehen Sie letztendlich auch, dass wieder das Alter, das Geschlecht und die Rasse da mit reingreifen, allerdings mit einer anderen Mathematik. Also wie gesagt, MDRD für Niereninsuffiziente und CAD-Formel eher für Screening in der Gesamtbevölkerung und frühzeitig Leute zu entlarven, die auf dem Wege sind, eine Niereninsuffizienz zu entwickeln. So, wie das bestimmt wird, spielt nur insofern eine Rolle. Klassischerweise wird das Kreatinin mit einer Farbstoffreaktion halt bestimmt. Nach Jaffe heißt das Ganze und die Werte sind sehr verlässlich, kann man sagen. Nur dann unter bestimmten Bedingungen, wenn beispielsweise Glucose sehr hoch ist, Ketonkörper vorliegen, freies HB, dann versagt die Methode mal ein ganz klein wenig. Und dann kann man ausweichen auf eine etwas aufwendigere, etwas teurere Untersuchung, nämlich eine enzymatische Bestimmung, die dann im Grunde genommen aussagekräftiger ist. Wenn es also dem Patienten relativ gut geht, dann sind diese beiden Untersuchungen gleichwertig, selbe Referenzwerte, Werte korrelieren sehr gut, aber wenn es schwieriger wird, sollten Sie doch ausweichen auf das Enzymatische. Früher waren diese Untersuchungen, das Enzymatische, 10-mal so teuer, deswegen war es eigentlich verpönt, das anzuwenden, aber man kann sagen, heute sind beide Untersuchungen enorm billig. Uns kostet die Jaffe-Untersuchung nur 5 Cent, die andere 20 Cent und so macht es also gar keinen wirtschaftlichen Unterschied und Sie sollten mehr und mehr großzügig einfach Gebrauch von diesen enzymatischen Bestimmungen halt machen. Auf den Anforderungsbögen der Labors stehen die nahe beieinander, müssen einfach gucken, wo steht das Enzymatische. Gut, und dann gibt es einen neueren Parameter, ich kenne ihn seit etwa 20 Jahren, aber er ist seit etwa 5 Jahren dann an größeren Kliniken bisher erst eingeführt worden, das ist das Cystatin C. Man wusste in der Vergangenheit kaum was darüber, was der Parameter eigentlich so macht, aber er ist sowas wie ein Housekeeping-Enzym oder ein Parameter von allen kernhaltigen Zellen und wird sehr konstant halt produziert. Und das macht ihn jetzt sehr gut handelbar in der klinischen Versorgung. Er ist also mit anderen Worten unabhängig von Ernährung, Muskelmasse, Fieber, Alter und Geschlecht. Und nur Experten, die sich da unheimlich darauf eingelassen haben, haben in der jüngsten Zeit aufgezeigt, dass bei sehr starkem Rauchen, bei Schilddrüsen, Unter- und Überfunktion, Gabe von bestimmten Medikamenten da mal leichte Einflüsse sein können, aber im Allgemeinen können die im Grunde ignoriert werden. Die sind nicht besonders signifikant. Und bei diesem Parameter, dem Cystatin C, ist es dann so, dass wir jetzt eine noch geringere diagnostische Lücke haben, nämlich von 30%, 20-30% kann man sagen. Alle Werte, die größer als 1 Milligramm pro Liter wären, das wären zunächst mal pathologische Werte, wo man den Sachen dann nachsteigen sollte. Und wenn man so einen besseren Parameter jetzt hat, dann kann man sich fragen, wie kann man das noch weiter ausbauen, wie kann man das verbessern. Und dann kann man sagen, da haben Wissenschaftler jetzt eine Schätzclearance für das Cystatin C auch entwickelt, um auf die GFR schließen zu können. Die Formel ist hier dargestellt für Sie und letztendlich macht die Gebrauch im Hintergrund, dass sie umrechnet auf die Verhältnisse des Goldstandards, die man eigentlich so sehen kann, der sogenannten Inulin-Clearance. Hier haben Sie zunächst mal auf der X-Achse 15 verschiedene Patienten dargestellt und Sie sehen, dass das Cystatin C gemessen worden ist. Alle Werte größer 1 sind halt kritisch. Das sind hier etwa 8 oder 11 Patienten wohl, die pathologische Werte haben. Und wenn man jetzt mit dieser Formel, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, umrechnet auf die Inulin-Clearance, ja, das sind die blauen Balken, dann kann man zunächst mal, was zu erwarten ist, sehen, dass sie sich völlig invers zur Konzentration vom Cystatin C verhalten. Wenn man dann, das hat man bei diesem Patienten gemacht, den Aufwand betreibt, dass man die Inulin-Clearance tatsächlich misst, das heißt, da müssen Sie die Substanz halt spritzen, Sie müssen Blut und Urin abnehmen, dann wären das die roten Balken. Die sind hier dann auch dargestellt und dann sehen Sie, wenn Sie genauer hingucken, dass die enorm nahe beieinander liegen, die tatsächlichen Werte und die Inulin-Clearance berechnet mit Hilfe des Cystatin Cs. Und auf diese Art und Weise kann man also dann Laborparameter in relativ einfacher Art und Weise optimieren. Gut, dann geht es des Weiteren neben diesen drei Parametern, die jetzt reine Funktionuntersuchungen waren, um Parameter, die auch differenzialdiagnostische Bedeutung haben. Und dann würden wir mal anfangen mit dem Antistreptolysin. Da ist es so, dass bei Mandelentzündungen, einer Pharyngitis, es häufig so ist, dass die Patienten Fieber entwickeln, höheres Fieber auch, und das Immunsystem reagiert dann. Nach 3-4 Wochen haben Antikörper das Ganze dann sich damit auseinandergesetzt und der Patient entfiebert. Und dummerweise ist es so, dass einige Zeit später plötzlich Fieber wieder entsteht. Und man hat einige Zeit in der Vergangenheit diese Mechanismen nicht verstanden gehabt, aber heute weiß man, dass die Antikörper, die produziert werden, dann sekundär auch eine Kreuzreaktivität haben gegen die Glomeruli und andererseits auch gegen die Herzklappen. Und das ist sehr gefürchtet, weil da dauerhafte Schäden halt wesentlicher Art halt auftreten können. Und um aufzuzeigen, dass ein derartiger Prozess im Gange ist, bestimmt man das Antistreptolysin, das ASL, vor allen Dingen die Tita verfolgt man dann gerne über einige Zeit, wie sie sich des Weiteren entwickeln, oder ein neuerer Parameter, das wäre die AntidNase B. Die leistet Ähnliches, ist allerdings noch empfindlicher und spezifischer, dass die also bevorzugen ist, das ADB. Okay, und wenn wir dann so eine Erkrankung haben, dann muss man halt wissen, dass man unbedingt, um den Patienten zu schützen, antiphlogistisch zu behandeln hätte. Hat in Zukunft zu gucken, wenn der wieder derartige Infekte hat, dass man die gut und frühzeitig antibiotisch abdeckt und eventuell präemptiv müssen die Mandeln halt raus. Dann ist es so, wenn man feststellt beim Patienten, dass der halt schäumenden Urin hat, eine Proteinurie hat, ja, dann sind das häufig Spätfolgen entweder von einem Diabetes mellitus, einer arteriellen Hypertonie oder besonders häufig zu etwa 40% von Glomerulonephritiden. Wenn Sie also eine Proteinurie haben, dann lohnt es sich zu gucken, könnte da eine Glomerulonephritis vorliegen. Und eine einfache Untersuchung, die die Labormedizin anbieten kann, ist dann, dass bei so einer Glomerulonephritis richten sich Antikörper gegen die Basalmembran oder Antigen-Antikörperkomplexe fallen aus und dabei wird Komplement dann involviert und es wird verbraucht, sogenannter Komplementverbrauch. Und man geht halt als Suchreaktion so hin, dass man guckt, ob bei einem Patienten ein Komplementverbrauch vorliegt. Da kann man verschiedenste Parameter zu messen, aber besonders durchgesetzt hat sich das C3, was präanalytisch sich sehr gut handhaben lässt. Und wann immer Sie im Hintergrund eine Glomerulonephritis haben, wird Ihnen das eigentlich angezeigt, dadurch, dass Sie einen Komplementverbrauch haben, dass also das C3 unter dem Referenzwert liegt. Das ist allerdings nur so, dass wenn sich das initial entwickelt, dass die Werte dann erniedrigt sind. Nach 3-4 Tagen reagiert der Körper halt durch eine akute Phasereaktion, kompensiert dafür und reguliert das wieder rauf. Und um halt zu sehen, ob der Patient schon halt reagiert und kompensatorisch die Substanzen heraufreguliert, prüft man zum Beispiel mit CRP, ob er in dieser Phase ist. Wenn er in dieser Phase bereits ist, dann dürfen Sie nicht erwarten, dass die Werte erniedrigt sind, sondern dann würden Werte im unteren Referenzbereich halt gleichbedeutend diagnostisch aussagekräftig halt sein. So, und wenn Sie dann festgemacht haben, über diese initialen Untersuchungen, dass es eine Glomerulonephritis sein sollte, dann gucken sich die Proteinurie ein bisschen genauer an. Und wenn es sich um eine selektive Proteinurie halt handelt, das heißt, dann werden nur kleine Moleküle des Albumin ausgeschieden, ja, dann sind es harmlose Glomerulonephritiden, relativ gesehen. Und dann kommen bestimmte gutartige Entitäten nur in Frage, wie beispielsweise Lupus. Da würde man dann zum Beispiel charakteristischerweise die Anti-Doppelstrang-DNA-Antikörper halt nachweisen können. Und andererseits, wenn Sie sehen, dass die Proteinurie ausgeprägter ist, mehr an Menge hat, aber auch unselektiv ist, dann haben wir also Albumin, Transferin und vor allen Dingen das IgG finden wir dann bei der Proteinurie-Diagnostik. Dann wissen wir, dass es aggressivere Verlaufsformen sind, wie beispielsweise beim Good Pasteur, und dann würden wir typischerweise unser Untersuchungspanel ausrichten auf so Parameter wie die Antibasalmembran-Antikörper. Gut, und da gibt es die Möglichkeit, dass es monoklonale Immunglobuline halt nachgewiesen werden bei der Proteinelektrophorese, und dann geht es um Fragen, wie liegt vielleicht ein Plasmozytom vor. Sie würden halt diese Laichketten mit klassischen Methoden der Labormedizin schon nachweisen können, allerdings nicht mit Teststreifen. Die sind also völlig unempfindlich gegenüber diesen Parametern. Und wenn man weiter eskaliert bei der Frage Plasmozytom, würde man anschließend im Urin eine Immunfixation beispielsweise durchführen. Gut, letztendlich sind das orientierende Untersuchungen, um die Arbeitshypothese, die sie generiert haben, halt einigermaßen abzusichern, und der Goldstandard wäre dann allerdings, dass sie Biopsien nehmen, und das gilt sowohl für die Glomerulonephritiden, wie aber auch bei Fragestellungen in der Transplantationsmedizin, flankierend bildgebende Verfahren. So, Clearance-Untersuchungen. So, wenn es jetzt deutlich richtiger werden soll mit den Aussagen zur GFR, dann müssen Sie halt Serum, also Blut entnehmen und im Serum oder Plasma Untersuchungen machen, wie andererseits auch im 24-Stunden-Sammelurin. Die einfachste Formel ist hier gelistet: Konzentration im Urin vom Kreatinin mal das Volumen dividiert durch die Serumkonzentration mal die Zeit. Und wenn es wichtig ist bei Patienten, insbesondere wenn es kleine Kinder sind, dann muss auf die Körperoberfläche adjustiert werden. Dann wird die Körperoberfläche, die jemand hat, verglichen mit der Standardoberfläche eines Erwachsenen. Und dann kann das halt besser berechnet werden. Körperoberfläche ergibt sich natürlich aus Größe und Gewicht eines Patienten. Und dann, wenn Sie die Kreatinin-Clearance halt durchführen, das ist ja eine endogene Substanz, müssen Sie nichts Besonderes spritzen. Die Normalwerte wären 110 bis 120, ein bisschen höher bei Promilliliter, ein bisschen höher bei jungen, also bei Männern. Müssen Sie zunächst wissen, dass ab dem 30. Lebensjahr diese Werte dann allerdings um etwa 10 Milliliter pro Minute pro Lebensdekade halt fallen wird. Und die diagnostische Lücke, die sich jetzt hier ergibt, die ist nur 10%. Und die reicht eigentlich voll und ganz für jegliche klinische Versorgung. Mehr braucht man eigentlich nicht zu fordern von dieser Analytik. Ganz, ganz selten wird es mal so sein, dass man weiter eskalieren möchte. Die Experten spritzen dann Inulin, ja, exogen muss das zugeführt werden. Die Referenzwerte sind ein bisschen höher, wie wir das gerade gesehen haben. Und das läuft dann auf eine diagnostische Lücke hinaus, die im Grunde genommen gar nicht mehr vorhanden ist, also die unter 1% halt liegen soll. Aber wie gesagt, normalerweise Kreatinin-Clearance, richtig durchgeführt, ist völlig ausreichend. Da kommt es allerdings darauf an, den Patienten gut zu instruieren, dass er wirklich gut sammelt und das gut dokumentiert bezüglich dieses Punktes, läuft das meistens schief. Und eine letzte Clearance, die Sie kennen sollten, das ist die PAH-Clearance. PAH steht für Para-Amino-Hippursäure. Diese Substanz wird einerseits, wenn sie über die Glomeruli halt läuft, dort komplett abfiltriert. Und wenn es über das Tubulus-System läuft, wird es dort komplett sezerniert. Vom Volumen, was den renalen Plasmafluss, den renalen Blutfluss angeht, kann man sagen, Moment, 20% läuft über die Glomeruli und 80% über das Tubulus-System. Rückresorbiert wird nicht. Und wenn man jetzt beispielsweise eine sogenannte Filtrationsfraktion bestimmt, also die Inulin-Clearance dividiert durch die PAH-Clearance, wie sie hier gerade von mir erläutert worden ist, das normale Verhältnis wäre in etwa bei einem Nierengesunden 0,2. Und wenn dieses Verhältnis jetzt reduziert ist, dann können Sie daraus schließen, dass ein glomerulärer Schaden vorliegt, und ist es erhöht, dann können Sie daraus schließen, dass ein vaskulärer Schaden vorliegt. Wofür braucht man das? Dass man bestimmt, wie der renale Plasmafluss ist, der normale Blutfluss. Beispielsweise bei transplantierten Patienten, die kriegen nach einiger Zeit eine sogenannte akzelerierte Transplantationsatherosklerose. Deswegen engmaschig werden sie kontrolliert, aber die Veränderungen laufen an den kleinsten Gefäßen halt ab. Das kann man bildgebend sehr schlecht darstellen, und da erlauben derartige Messungen halt frühzeitig informativ zu sein bezüglich dieser Fragestellung, ob sich eine akzelerierte Transplantationsatherosklerose beispielsweise entwickelt. So, Kreatinin-Clearance. Warum sollte man die durchführen? Weil die viel empfindlicher ist als die Messungen im Blut selber. Man kann sagen, wenn jemand einen Diabetes mellitus, arteriellen Hypertonus oder eine Glomerulonephritis hat und die Niere, die Glomeruli werden geschädigt, dann läuft diese Schädigung über 5, 10, 20 Jahre halt ab, und man kann das wunderbar verfolgen und kann frühzeitig eingreifen, wenn das schlecht unterwegs ist. Umgekehrt ist es so, dass die Werte, die man im Blut misst, erst dann, wenn die GFR eingeschränkt ist auf 60, ja, die Hälfte der Niere schon kaputt ist, dann steigen die Werte vom Kreatinin erst im Blut. Dann allerdings braucht es keine 10 oder 20 Jahre, bis dann die radikal nach oben gehen, sondern es geht sehr viel schneller. Besonders kritisch ist allerdings, dass innerhalb kürzester Zeit die Kaliumwerte dann meistens steigen. Das führt zu hyperdynamischen Herzrhythmusstörungen. Da können die Patienten dran zu Tode kommen. Um das beispielsweise festzustellen, müssen sie nicht mal Blut abnehmen, sondern das haben wir hier kurz illustriert, wie Sie im EKG-Kurs das schon gehört haben. Ganz typisch ist dann auf dem Monitor, dass Sie hier Veränderungen im Bereich der T-Welle halt sehen. So Z-förmmäßig sieht das dann halt aus. So, Untersuchungen im Urin. Sie sehen hier, aber das haben wir reserviert eigentlich für das Praktikum, was am Nachmittag halt laufen wird, dass es bei bestimmten Fragestellungen ganz verschiedene Abnahmebedingungen für den Urin halt gibt. Wie gesagt, das wollen wir jetzt im Rahmen der Vorlesung nicht weiter vertiefen, aber das hat dann mit bestimmten Fragestellungen zu tun. Und ich will Ihnen noch abschließend dann Untersuchungen zur tubulären Funktion halt darstellen. Sie wissen, dass die Funktion des Tubulusapparats ist, die Homöostase vom Wasser und Elektrolyten halt einzustellen, aber auch zu gucken, dass keine Proteine und andere Ressourcen verloren gehen. Und jetzt kann man hingehen, um zu gucken, wie ist der Tubulusapparat so unterwegs, indem man die Urinosmolarität sich anguckt. Und sind die Werte, dass er aufkonzentrieren kann, der Patient, größer 600 Milliosmol pro Kilogramm, dann ist alles in Ordnung. Liegen sie niedriger, dann ist das nicht in Ordnung. Und dann lässt man den Patienten so 8 bis 12 Stunden ordentlich dursten, und dann sollte er dreifach aufkonzentrieren können. Und kann er das nicht, dann können Sie auf bestimmte Erkrankungen schließen, wie sie hier gelistet sind. Der andere Punkt wäre, dass man die Proteine sich angucken kann. Wenn der Tubulusapparat nicht in Ordnung ist, dann werden normalerweise dort im Tubulusapparat kleinmolekulare sogenannte Mikroglobuline zurückresorbiert und das kann der Tubulusapparat dann nicht mehr leisten. Wir würden dann also nicht nur im Primärharn, sondern auch im Endharn bestimmte Markermoleküle, die typisch für einen tubulären Schaden halt sind, nachweisen können. So, das will ich Ihnen dann ganz kurz noch hier im Rahmen der Vorlesung illustrieren. Zunächst mal, wenn Sie eine Proteinurie haben, auffällig ist halt, dass der Urin schäumt. Wenn der Patient darüber nicht berichtet, nehmen das Urinröhrchen, schütteln das ein paar Mal, sehen Sie das auch. Das liegt daran, dass die Proteine sowohl einen hydrophilen wie lipophilen Bereich haben, amphipathisch nennt man das, und die Oberflächenspannung von Wasser oder auch von dem Urin wird herabgesetzt. Und immer wenn Sie eine solche Schaumauflagerung, aber auch diskreter halt sehen, ist das hochverdächtig auf eine Proteinurie. Man kann sagen, zu 90% verbirgt sie sich dahinter. Ganz selten ist das mal anders, ja, dann ist es gerade in der heutigen Zeit mal so, dass Leute, die sehr viel Cappuccino trinken oder sehr viel Milch, ja, mehr als einen Liter Milch pro Tag, die neigen auch schon mal dazu, aber das kann man schnell ausschließen, indem man halt den Leuten mal sagt, dass sie 4-5 Tage halt einen Auslassversuch machen sollten, dann bildet sich das zurück. Wenn das nicht so ist, dass sich das gibt, dann müssen Sie sich das genauer angucken mit der Proteinurie. Zunächst mal eine leichte Proteinurie haben auch Sie, bis kleiner 100 Milligramm Proteine pro Tag wäre normal, gerade dann, wenn Sie sich körperlich anstrengen, wäre nichts daran auszusetzen. Wenn die Menge dann allerdings vermehrt ist, insbesondere 150 Milligramm pro Tag, das ist ein auffälliger Befund, oder wenn sich ein unphysiologisches Muster ergibt, das zeige ich Ihnen gleich noch. So, und man beginnt typischerweise damit, sich das Albumin anzugucken und zu gucken, ob leichte Mengen von Albumin im Urin halt erscheinen. Man spricht von einer sogenannten Mikroalbuminurie. Darunter versteht man, wenn die Ausscheidung 30 bis 300 Milligramm Albumin pro Tag ist. Und das übersetze ich hier in diese Konzentration, 20 bis 200 Milligramm pro Liter. Das Problem ist, dass viele Ärzte dann mit so einem Teststreifen, Urintestreifen arbeiten. Und Sie sehen, dass die Nachweisgrenze 200 Milligramm pro Liter ist. Die würden das also nicht entdecken können, ja, diese Konzentrationen, die da aussagekräftig eigentlich sind. Sondern Sie müssen teure immunologische Teststreifen einkaufen. Die sind etwa 5-mal so teuer. Die haben allerdings dann eine Nachweisgrenze, die ausreichend ist, nämlich von 20 Milligramm pro Liter. Oder aber Sie arbeiten mit einem richtigen Labor zusammen. Dann sollte das auch keinerlei Problem sein. Und dann ist wichtig, dass die normalen Teststreifen beispielsweise grundsätzlich Albumin noch sehr gut erkennen, ein bisschen schlechter das IgG, die Mikroglobuline, die typisch sind für tubuläre Schäden, schon sehr viel schlechter und leichte Ketten beim Plasmozytom überhaupt nicht. Das ist hier mal ganz kurz für Sie illustriert. Auf der X-Achse sehen wir die wahren Konzentrationen und auf der Y-Achse, die mit Teststreifen ermittelt werden können. Sie sehen, dass das mit dem Albumin noch sehr gut funktioniert, mit dem IgG allerdings weniger gut schon. Und sehr schlecht lassen sich nachweisen für die tubulären Mikroglobuline, die Proteine, die da typisch sind, und gar nicht reagieren Leichtketten. Das sollten Sie wissen, sollten Sie auch wissen für die Prüfung. So, und was darüber hinausgeht, das wird dann als Makroalbuminurie angesprochen. So, wie geht man bei so einer Proteinelektrophorese vor? Hier sehen Sie das mal, der Urin wird aufgetragen auf der linken Seite, wandert im elektrischen Feld von links nach rechts, nach Größe aufgetrennt. Und Sie sehen, dass große Proteine, das IgG, hier links liegen bleiben. Andere wandern weiter, wie das Transferrin und das Albumin. Und das Albumin, wie gesagt, hat eine Größe, dass es eigentlich normalerweise jetzt gar nicht ausgeschieden werden sollte. Noch kleiner die tubulären Proteine wie diese Mikroglobuline. Und dann ist es so, wenn also ein leichter glomerulärer Schaden vorliegt, dass zunächst mal das Albumin sich nachweisen lässt. Man spricht von einer selektiven Proteinurie. Und wenn das ausgeprägter wird, ja, dann werden größere nachweisbar, das Transferrin und auch das IgG. Wenn IgG sich nachweisen lässt, das ist dann unselektiv, das ist ein globaler Schaden, der bildet sich kaum spontan und auch unter Therapie nicht gut zurück. Wenn das auf Therapie anspricht und sich zurückbildet, würden Sie umgekehrt sukzessive zunächst ein Verschwinden von IgG beobachten, dann vom Transferrin und letztendlich vom Albumin. Und auf der anderen Seite gibt es diese tubulären Markerproteine, die sind so klein, dass sie immer über die Glomeruli zunächst ausgeschieden werden in den Primärharn, und der Körper möchte sie nicht verlieren und sie werden dann rückresorbiert über den Tubulusapparat und erscheinen im Endhahn nicht. Und wann immer wir jetzt Schädigungen haben am Tubulusapparat, dann allerdings würden wir sie nachweisen können und das würde dann uns aufzeigen, dass ein tubulärer Schaden halt vorliegt. Hier sehen Sie mal, wenn das eine wie das andere vorliegt, das ist also ein Endzustand dann letztendlich. Die Labormediziner weisen das klassischerweise nach durch eine Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Hier sehen Sie Referenzsubstanzen, die aufgetragen werden, Auftragsstelle, hier die glomerulären Proteine, sehen Sie, wie weit die gelaufen sind, hier die tubulären und in den anderen Lanes, in den anderen Spuren sind jetzt Patienten aufgetragen und dann können Sie jeweils abgleichen, was die für Befunde halt haben. Und warum macht man das? Man macht das, wenn man beispielsweise eine selektive glomeruläre Proteinurie hat, dann kann man eingrenzen auf bestimmte Entitäten, die dann nur möglich sind, Minimal Change Glomerulopathie, also eine leichte, gutartige Glomerulonephritis ist das, oder beim Diabetes mellitus ein Frühstadium. Sehen Sie, dass es unselektiv ist, dann ist es so, dass da aggressivere Verlaufsformen sich hinter verbergen, rapid progressive Glomerulonephritis oder aber bei einem Diabetes mellitus Spätzuständen, wie Sie das hier sehen. Und finden Sie ja, Muster, die typisch sind für eine tubuläre Proteinurie, dann können Sie schließen auch auf bestimmte Entitäten wieder, beispielsweise eine Pyelonephritis oder bestimmte Medikamente, Umweltgifte oder aber auch eine Ischämie. Das heißt, auf diese Art und Weise kann man eingrenzen, was grundsätzlich in Frage kommt. So, ganz kurz noch Bilder zum prärenalen, glomerulären, tubulären, postrenalen Proteinurin, muss es hier heißen. Da ist ein Schreibfehler, wie ich gerade sehe, Proteinurie. Und hier sehen Sie einen Normalbefund, das könnte Ihr Urin sein. Da gibt es immer eine leichte, diskrete Bande. Jeder scheidet ein bisschen Albumina aus, mit empfindlichen Methoden lassen sich darstellen. Ist auch ganz gut so, so hat man einen Orientierungspunkt zunächst mal. Die Labormediziner machen das übrigens nicht mit so einer Elektrophorese, sondern mit immunologischen Messmethoden kann man diese Parameter auch direkt halt messen. Das hat den Vorteil, dass es schneller geht, es lässt sich automatisieren, es ist auch empfindlicher und es lässt sich quantifizieren. Und Vorteil für die Laborärzte insbesondere, sie können diese Parameter dann nicht einmal abrechnen, sondern direkt siebenfach. Und Sie sehen hier wieder, dass es diese glomerulären Parameter gibt, dann die tubulären Parameter. Und einen hatte ich Ihnen bisher vorenthalten, das ist das Alpha-2-Makroglobulin, 250 Kilodalton groß. Wann immer Sie dieses Makroglobulin hart finden, das stammt auf keinen Fall aus der Niere, sondern aus den ableitenden Harnwegen. Dahinter verbergen sich Blutungen, weil das ist nicht harmlos. Im einfachsten Fall sind es nur Entzündungen oder Steine, können aber auch Neoplasien sein. Gut, hier sehen Sie dann eine prärenale Proteinurie. Das hätte man beispielsweise beim Plasmozytom. Benz-Jones Monomer, Benz-Jones Dimer wird dann ausgeschieden. Der Tubulusapparat versucht, das zurückzuresorbieren. Er leidet aber selber darunter, geht daran zugrunde. Und wir kriegen dann hier bei diesem Patienten sekundär induziert auch einen tubulären Schaden. Festzumachen ist das am Alpha-1-Mikroglobulin. Genauso in dieser Region würde sich bei einer Hämolyse das HB halt darstellen, beispielsweise nach einem Schlangenbiss könnte das der Fall sein oder bei einer Rhabdomyolyse auf bestimmte Medikamente, Statine beispielsweise als Nebenwirkung, eine Myoglobinurie, also ebenfalls in diesem Sektor und sekundär kann es den Tubulusapparat schwer schädigen. Das ist die Gefahr. Hier sehen Sie eine glomeruläre Proteinurie. Unselektiv beginnen würde das damit, dass man zunächst Albumin sieht, dann wird das prominenter, wird das mehr, wenn die Erkrankung weiter fortschreitet. Als nächstes würde das Transferin ins Spiel kommen und wenn es dann wirklich unselektiv ist, finden Sie auch das IgG. Und wie gesagt, das lässt sich dann sehr schlecht therapieren. Hier sehen Sie nochmal dargestellt, wenn die Labormedizin das berichtet, dass das also gut grafisch aufgearbeitet ist, dass man das ganz intuitiv nachher beurteilen kann und alle Parameter, die wichtig sind, um im Kontext beurteilt zu werden, wie gesagt, wie das Gesamtprotein, das Kreatinin oder Immunfixationsergebnisse, Teststreifenergebnisse, sind hier alle gelistet. Und auf der einen Seite spucken die Computer hier deskriptiv aus, was für eine Art von Proteinurie das ist, aber engen dann auch sofort auf die Erkrankungen ein, die in Frage kommen, dass es also nicht nachschlagen müssen. Die Differentialdiagnosen müssen die auch nicht memorieren, auch nicht zu unserer Prüfung. So, hier eine tubuläre Proteinurie. Diese Proteine sind normalerweise so klein, dass sie immer im Primärhahn erscheinen. würden aber zurückresorbiert, wenn der Tubulusapparat durch Ischämie, Pyelonephritis, Medikamente geschädigt ist, dann erscheinen sie auch. Das wäre das typische Bild eines tubulären Schadens. Und hier sehen Sie einen gemischten, einen umfangreichen glomerulären, also agglomeruläre, tubuläre Proteinurie. Das fängt häufig damit an, dass man zunächst mal einen glomerulären Schaden hat, beispielsweise beim Diabetes mellitus, und der Tubulusapparat versucht, diese Proteine zurückzuresorbieren und kriegt dann sekundär auch einen Schaden, dass man nachher also im Endstadium einen kombinierten Schaden hat, also der Tubulusapparat ist dann zusätzlich auch geschädigt. Ja, und eben hatte ich schon erwähnt, postrenale Proteinurie, da wäre das der Leitmarker das Alpha-2-Makroglobulin und das ist enorm groß, also das Albumin ist ja nur 70 Kilodalton groß, das ist 250 Kilodalton und immer wenn Sie dieses Riesenmolekül sehen, dann wissen Sie, dass es sich um ein postrenales Geschehen handelt, also ein Geschehen, was in den ableitenden Harnwegen sich nur abspielt. Und Sie haben letztendlich, wenn Sie sich das genauer anguckt, in der Elektrophorese ganz ähnliche Bilder, wie Sie die auch kriegen würden, wenn Sie reines Blut beispielsweise elektrophoretisch auftreten würden. Ja, postrenale Proteinurie. Und im Kurs werden wir dann ab heute Nachmittag näher besprechen, wie mit der Urinstreifendiagnostik zu verfahren ist. Da gibt es ein paar Dinge, die dann nicht ganz einfach so sind in der Durchführung, in der Interpretation. Da passieren recht viele Fehler und Schwerpunkt wird dann die Urinsedimentdiagnostik halt sein. Okay, das wäre es dann für heute. Besten Dank. Danke.